sexy und bodenständig. Till Räther und Alena Schröder reden übers Schreiben.
Hallo Alena.
Hallo Till.
Bist du aufgeregt?
Wegen unserer 100. Folge?
Wegen, voll. Weiß ich nicht. Ach so, ja, gut. Das, ja, wegen allem.
Wegen allem.
Ja, das ist die letzte Folge vor unserer 100. Folge.
Das ist Folge 99. Ich bin ein bisschen aufgeregt, aber auf so eine gute Art. Ich freue mich eigentlich hauptsächlich.
Ich freue mich auch total.
Krass, ich finde es krass, dass die Veranstaltung ausverkauft ist und zwar schon seit Anfang September, obwohl sie erst Ende September stattfindet. Sind alle Karten weg.
Was hältst du, die Karten waren zu billig?
Ja, vielleicht.
Also ganz
sie.
Ehrlich, wir müssen
vielleicht
einfach...
Vielleicht gibt es auch noch einen Schwarzmarkt.
Ja. Was hältst du von meinem Plan, dass wir Menschen einladen, ihr aktuelles Schreibprojekt, weil es ist ja ein Entlastungspodcast für AutorInnen, mitzubringen in die Lettretage am 26. und während der Veranstaltung immer mal wieder... die Gelegenheit zu haben, ihr Projekt kurz in einem Satz vorzustellen und dann eine konkrete Frage zu dem Projekt zu stellen, die dann wir in Zusammenarbeit mit den anderen 80 Leuten im Raum konstruktiv beantworten. Wie findest du diesen Plan?
Finde ich komplett belastend. Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass sich irgendwer das traut. Ich würde es mir nicht trauen. Aber du glaubst,
warum
unser
nicht?
Publikum... Also erstmal schon sein Projekt in einem Satz vorstellen, ist ja schon mal irgendwie schwierig. Und zweitens,
ja,
dann
vor
80 Leuten eine Frage zu seinem, konkrete Frage zu einem eigenen Projekt zu stellen, das finde ich auch, also fände ich mutig, fände ich natürlich toll. Du traust es unserem Publikum zu.
Naja, ich frage mich gerade, also ich stelle mir halt so vor, dass man, also manchmal so, also zum Beispiel, wenn wir auf Schreibreise zusammen sind und dann fragt halt plötzlich eine Person, sagt man einen guten Namen, wie jemand aus Westfalen heißen könnte oder so. Mhm. Also sowas finde ich, das wäre total super. Man hat dann halt plötzlich so ein Hive-Mind, aber auch so eine Frage zum Beispiel, dass man einfach nochmal sich so einholt, wie, wow, ich weiß ehrlich gesagt jetzt nicht, soll ich das Ende offen lassen oder soll ich den LeserInnen und den Figuren ein Happy End gönnen oder zumuten? Ist ja auch nicht klar, was eigentlich was ist. Und da ist auch einfach mal Antwort zu kriegen. Ich finde jetzt gar nicht, dass es so persönliche Fragen irgendwie sein müssen.
Ja.
Ich hätte eher das Gefühl, dass es vielleicht sogar einfacher und weniger peinlich ist, als das mit sich selbst auszumachen.
Okay, ja, so gesehen hast du natürlich recht. Ich finde es trotzdem, also ich würde mich natürlich tierisch freuen. Ich fände es eine irre Überwindung. Ich finde, wenn Leute das machen und konkrete Schreibfragen stellen zu den entsprechenden Möglichkeiten, dann sollten sie dafür auch belohnt werden. Auf jeden Fall.
Mit einer Antwort.
Mit einer Antwort, aber eventuell machen wir ja ein paar Tassen, oder nicht? Wir holen die sexy und bodenständig Tasse wieder aus dem Vorratsschrank und eventuell verschenken wir da ein paar. Also das heißt, wir verschenken die eben nicht, sondern wir bezahlen damit für Publikumsbeteiligung.
Es hängt eigentlich wirklich nur noch daran, dass einer von uns der anderen die Grafik schicken muss.
Ja, und dieser einer bist du.
Das ist wahr.
Do it.
Das ist wahr.
Also es wird Tassen geben, aber man muss natürlich was dafür tun. Und eine Schreibfrage stellen ist natürlich schon mal ein Weg dahin.
Okay. Na, ich erinnere am Ende nochmal daran.
Ja, finde ich. Ich find's ein super Plan. Bist du aufgeregt oder nicht?
Ich freue mich und ich bin aufgeregt, weil ich mich auf die vielen Fragen und die spannenden Projekte vom Publikum freue. Ich brenne einfach für Projekte. Und
okay.
Insofern ja.
Super, super, super. Dann lass mal loslegen hier mit Folge 99.
Ja, wir haben ja quasi schon losgelegt, weil du heute Morgen, als ich das Skype einschaltete, als erstes zu mir gesagt hast, ich hätte zwar ein sehr schönes T-Shirt an, aber ich hätte mich, Zitat, eingesaut.
Es tut mir leid. Es ist mir irgendwie so, ich weiß auch nicht.
Ich weiß gar nicht, ob
du normalerweise mache ich das nicht.
Ich habe halt doch, so eine Zahnpasta-Spritzspuren vorne auf meinem T-Shirt. Und das ist eigentlich auch das Thema heute.
Ja, wir reden über Verwahrlosung. Wir reden über Verwahrlosung, weil die Leute einfach lieber hören möchten von unserem Unglück und unserem Elend und nicht so sehr von unserer Freude.
Ja,
aber vielleicht ist Verwahrlosung ja auch Teil der Freude und gar kein Unglück und Elend.
Absolut. Und es ist wirklich einfach genau dieses Thema schon, weil ich weiß halt genau, wenn wir jetzt heute mit Podcasten fertig sind, in 2-3 Stunden, dann werde ich hier ja im Grunde genommen mehr oder weniger sitzen bleiben und noch an einem Text weiterschreiben. Und werde wahrscheinlich meinen ersten Kontakt mit Menschen, die nicht zu meiner Familie gehören, heute gegen 16.30 Uhr oder so haben. Und vorher werde ich natürlich, bevor ich rausgehe, würde ich auch ohne dein Feedback gemerkt haben, dass ich ein bekleckertes T-Shirt anhabe. Würde mich umziehen. Ich würde mir, wie meine Mutter früher gesagt hätte, was Richtiges anziehen. Hm. Aber so ist es, mache ich natürlich nicht und es stört mich jetzt null. Also der Text, den ich mit Zahnpasta auf dem T-Shirt schreibe, unterscheidet sich für mich nicht von dem, den ich ohne Zahnpasta auf dem T-Shirt schreibe. Aber ich glaube, du bist
wirklich so.
Ja, ist mir wirklich komplett egal. Aber bei dir ist es anders, oder? Du bist auch immer, wenn wir den Podcast machen, du bist immer wie aus dem Ei gepellt und ich bin eigentlich so, als hätte mich jemand unterm Bett gefunden und mit so einem Besenstiel hervorgeholt.
Das stimmt nicht. Ich glaube, deswegen ist mir das heute mit dem Zahnpasta-Siff auch so, also aus mir rausgebrochen, weil ich das von dir nicht gewohnt bin. Stimmt. Ich kann so körperliche Verwahrlosung nicht so gut haben im Arbeitskontext. Also es passiert natürlich auch einfach, wenn das Stresslevel so hoch ist und ich einfach keine Zeit habe. Aber ich fühle mich nicht, es ist mir nicht egal und ich habe auch das Gefühl, dass es sich auf meine Arbeit niederschlägt.
Echt? Okay.
Deswegen sehe ich auch immer vergleichsweise fresh aus, wenn wir podcasten, weil das machen wir meistens morgens und mein Morgen muss damit beginnen, dass ich mich unter die Dusche stelle und mir die Haare wasche, sonst komme ich auch so über den Tag nicht gut klar.
Verstehe. Okay. Das heißt, das machst du auch, wenn du den ganzen Tag über niemanden siehst.
Ja.
Krass, ja. Ey.
Ja, weil es irgendwie, ich weiß auch nicht, ich glaube, es simuliert für mich so ein bisschen sowas wie ein Transit zwischen der schlumpfigen Zuhausewelt und der Arbeitswelt. Und ich brauche das tatsächlich,
ja,
um so in so ein Arbeitsmindset reinzukommen. Und außerdem möchte ich irgendwie auch nicht, dass du mich so, also ich meine, wir kennen uns jetzt zwar schon echt lange und ich glaube, dass es dir wirklich egal wäre oder dass es dir komplett egal ist, ob ich mich morgens hier geduscht oder ungeduscht vor ein Skype setze, aber mir ist es nicht egal. Also mir ist es in deinem Fall auch egal, aber mir ist es für mich nicht egal, ob ich dir geduscht oder ungeduscht gegenübertrete oder irgendwem, dir oder irgendwem.
Ja, oder dem Text offenbar halt auch.
Oder auch dem Text, genau.
Okay, das ist wirklich, ja, also dieses Bedürfnis, sich in so einen anderen Zustand zu begeben, kann ich total gut verstehen. Ich hätte immer gedacht, dass ich ihn auch habe, aber wenn ich tatsächlich meine Gewohnheiten oder so beobachte, stelle ich fest, dass es nicht meiner Praxis entspricht und dass die Übergänge bei mir zwischen, also ich versuche so ich versuche so irgendwie mir so ein bisschen Platz zu schaffen, aber im Grunde genommen, also ich brauche diesen Übergang eigentlich irgendwie nicht. So ein bisschen schlimm irgendwie auf eine Art.
Wieso nicht? Ist doch total praktisch. Es ist ja auch anstrengend.
Ja, aber tatsächlich ist es so, also ich bin ja jetzt dazu übergegangen, beziehungsweise die Kollegin Maike und ich haben angefangen, einmal in der Woche, im Moment montags, in die Bibliothek zu gehen. Und da muss ich schon sagen, es ist oft so, dass ich denke, die Sachen sind gar nicht, sind auf eine bestimmte Art und Weise, weil ich sie einfach immer so mache. Und dann mache ich sie anders und dann stelle ich fest, oh, es ist doch viel besser. Und ich muss tatsächlich auch sagen, dass das natürlich für mich, also gestern haben wir uns um 8:30 am S-Bahnhof getroffen, Und ich habe dann festgestellt, ja, es ist schon was anderes, wenn man dann wirklich um 9 an so einen ganz frischen, unberührten Bibliothekstisch tritt und seine. Ich habe auch gleich gemerkt, dass ich die Utensilien, die ich mitgebracht hatte, dann so richtig symmetrisch da so ein bisschen angeordnet habe. Und das war irgendwie schon. Hab dann doch gedacht, naja, es ist war so eine Anti-Verwahrlosung, die vielleicht doch besser ist auf die Dauer.
Ach, ich weiß es nicht. Aber vielleicht hast du auch einfach nicht so ein krasses Bedürfnis danach. Ich habe ja auch ansonsten ein ziemlich krasses Bedürfnis nach Ordnung und Symmetrie. Ich muss immer das Gefühl haben, dass ich irgendwie die Bälle in der Hand behalte, um mal wieder. Das habe ich schon lange nicht mehr. Ich habe schon lange kein Jonglage-Bild mehr benutzt hier. Habe ich jetzt nur für dich gemacht.
Jonglierst du eigentlich noch?
Die Bälle in der Hand, die. noch nie jongliert. Dass ich so die Fäden in der Hand behalte, dass ich so on top of things bleibe und dazu gehört irgendwie auch, dass ich das um mich rum so eine gewisse Ordnung herrschen muss, weil mir das wirklich quasi, das macht mir ein körperliches Problem. Es gibt auch Phasen, wo ich zum Beispiel, wenn ich sehr gestresst bin, wo ich es körperlich nicht gut aushalten kann, die Zimmer meiner Kinder zu betreten, weil die sind natürlich, so wie sie es für Teenager gehört, meistens ziemlich unordentlich, was total okay ist und ihr gutes Recht ist, das stört mich an sich nicht, aber ich kann es nicht gut angucken, es macht was Körperliches mit mir und deswegen gehe ich dann einfach nicht in deren Zimmer rein.
Ja, verstehe ich. Bei mir ist es total umgekehrt. Meine Kinder sind beide wesentlich unordentlicher und lustigerweise
unordentlicher oder ordentlicher,
ordentlicher als du? Ja, viel ordentlicher und lustigerweise, als ich heute auf dem Weg in die Küche war, um den Kaffee zu machen. Mein Sohn war schon aufgestanden und ich hörte ihn also schon in der Küche und seine Zimmertür stand so halb offen und ich bin dann in sein kurz auf dem Weg in sein Zimmer gegangen, bin so einen Schritt reingegangen, habe einfach so diese unglaubliche Aufgeräumtheit und Utensilienarmut und Nichtsrumliegigkeit. Ich habe es einfach so kurz auf mich wirken lassen, wie so eine erfrischende Dusche. Das war echt total herrlich. Das kann ich super verstehen, aber ich weiß auch nicht, ich habe einfach nicht genug Selbstdisziplin, um ein ordentlicher Mensch zu werden.
Es hindert dich ja auch an nichts. Also es scheint dich ja beim Schreiben nicht zu stören und auch ansonsten nicht zu stören. Insofern gibt es ja auch gar keine Veranlassung.
Naja, ich fliehe eigentlich eher ins Schreiben aus dem Chaos. Ich habe mich übrigens gefragt, als wir über das Thema Verwahrlosung, Verwahrlosen gesprochen haben, habe ich mich gefragt, wie man sich ja bei allen deutschen Wörtern fragen muss, ob das nicht eigentlich ein totales Nazi-Wort ist. Und ich habe dann...
Hast du mal geguckt?
Ich habe, naja, sagen wir mal so, ich habe das große Wörterbuch der deutschen Sprache in 6 Bänden aus dem Hause Duden von 1981, also quasi noch so gegen Ende des Dritten Reichs, konsultiert. Hm. Und da ist ganz interessant. Also verwahrlosen kommt vom mittelhochdeutschen verwahrlösen, unachtsam behandeln, also jemanden oder etwas unachtsam oder achtlos behandeln, durch Mangel an Pflege, Vernachlässigung oder ähnliches in einen unordentlichen Zustand, in einen Zustand zunehmenden Verfalls geraten, herunterkommen. Und dann kommt als Beispiel tatsächlich auch sofort die Formulierung sittlich verwahrlosen oder verwahrloste Jugendliche, was glaube ich beides tatsächlich definitiv Nazi-artige Formulierungen sind.
Hintergrund hat, ja.
Aber ich finde, dass was mir an dieser Definition total gefallen hat, jetzt gerade so auf das Schreiben bezogen, dass es so eine Dynamik beschreibt und einen fortschreitenden und sich offensichtlich intensivierenden Prozess also in einen unordentlichen beziehungsweise in einen Zustand zunehmenden Verfalls geraten. Und ich muss sagen, das trifft super zu auf meine Arbeit an einem Schreibprojekt, also an einem Roman. Ich muss sagen, dass ich über die Wochen und Monate im Sinne dieser Definition wirklich zunehmend verwahrlose. Wie ist es bei dir?
Oh, nee, das ist eigentlich nicht so. Aber also als ich jetzt bei Unheimlich Still da am Ende noch mal so sehr heftig umschreiben und dran arbeiten musste und so, da hatte ich dann, sah das hier auch so ein bisschen aus wie bei so einem 19-jährigen Gamer-Incel irgendwie mit 5 Kaffeetassen und Cola und Red Bull und Pizzakartons und allem. Okay. Ich kann das für so einen abgeschlossenen. Also wenn ich weiß, es sind jetzt irgendwie 10 krasse Tage, dann ist mir auch egal, wenn irgendwo der Kram rumfliegt und wenn es nicht ordentlich ist, das geht dann. Oder zum Beispiel, wenn wir auf Schreibreise fahren, dann bin ich jetzt auch ja nicht jeden Morgen wie aus dem Ei gepellt und da stört mich das auch nicht.
Doch.
Was doch? Es stört mich doch? Oder ich bin jeden Morgen wie aus dem Ei gepellt?
Du bist jeden Morgen wie aus dem Ei gepellt. Ich liebe einfach diese Formulierung.
Ich pell dann ja auch ein Ei in der Regel.
Weiß und glänzend.
Ja, genau, weil
die Formulierung ist wirklich eigentlich extrem unschmeichelhaft.
Oh, total, ja. Ja, aber ich möchte mir jetzt einbilden, dass du sie erstmal freundlich gemeint hast.
Meine Mutter hat es immer über aparte Frauen gesagt, beziehungsweise sehr gepflegte Frauen. Das ist so eine gepflegte Frau, wie aus dem Ei gepellt.
Okay. Ja. Ich weiß nicht, ob sie das über mich gesagt hätte. Wir werden es nicht mehr. Ich habe sie ja leider nicht kennengelernt. Wir werden
sicherlich
das nicht mehr nachprüfen können. Naja, aber es gibt schon so eine Art von sehr gepflegter Frau, die nochmal auf eine andere Art und Weise zurecht gemacht ist als ich. Insofern, ich glaube, das ist eher, was deine Mutter meint. Also für so einen begrenzten Zeitrahmen kann ich das schon und auch zulassen, aber nicht über Wochen und Monate. Ich verwahrlose, und ich glaube, das zum Beispiel machst du gar nicht, ich verwahrlose halt eher so geistig.
Ja, aber das.
Also, das ist der Punkt, wo ich verwahrlose, auch innerhalb eines Schreibprojekts.
Erklär mal, was du damit meinst. Also, ich würde sagen, ich verwahrlose psychologisch, das kann ich danach auch erklären, aber ich glaube, du meinst mit geistig was anderes oder was meinst du damit?
Also, ich merke das jetzt vor allem jetzt, wo es vorbei ist, also wo ich erstmal fertig bin mit Schreiben und jetzt noch nichts Neues angefangen habe, dass ich plötzlich wieder anfangen kann zu lesen. Und es mir Freude macht und ich mich einlassen und konzentrieren kann. Also, dass ich viel mehr jetzt wieder in der Lage bin, meinem Geist Gutes zu tun und dem schöne Dinge hinzuzufügen und auch was zu fühlen dabei und mich einzulassen auf irgendwas. Und während dieser sehr intensiven Arbeit konnte ich tatsächlich nichts lesen. Ich konnte auch keine irgendwie auch nur minimal anspruchsvolle Serie gucken oder so. Ich habe wirklich super trashige Netflix-Dating-Shows geguckt, also richtig dummes Fernsehen. Und ich habe wirklich die simpelsten Daddelspiele auf dem Handy gespielt, so Bricks and Balls oder Candy Crush oder irgendwie so ein Stuss. Und wirklich maximal noch irgendeinen Laber-Podcast irgendwie so nebenher dudeln lassen. Aber ich habe nichts, so gut wie nichts gelesen und ich habe meinem Geist wirklich nichts Sinnvolles hinzugefügt. Da habe ich wirklich mich quasi von Cola und Fertigpizza ernährt, also geistig irgendwie. Was aber auch okay ist, es ging dann irgendwie halt nicht anders. Aber jetzt, wo diese Phase vorbei ist und das andere auch wieder möglich ist und ich wieder ins Kino gehe und mir einen guten Film angucke oder im Fernsehen nicht nur Stussglotze und auch mal wieder ein Buch anfange und auch nicht sofort nach 10 Seiten wieder weglege, fällt mir das auf, wie sehr ich quasi in dieser Hinsicht so ein bisschen verwahrlost bin.
Aber du hast es gerade schon gesagt, du hast dann währenddessen, also das Wort, was du dafür wählst, klingt jetzt erstmal, als hättest du Schuldgefühle deshalb, aber die hast du nicht unbedingt. Also du registrierst es, aber du fühlst dich nicht schlecht. Nicht mehr, okay.
Nicht mehr ja jetzt, weil ich ja auch merke, es hört dann wieder auf. Also doch ein kleines bisschen Schuldgefühle habe ich natürlich irgendwie auf eine Art immer deswegen, weil ich denke, ich bin auch kein gutes Vorbild für meine Kinder, wenn ich immer nur so stulligen Input irgendwie mir suche. Aber auf der anderen Seite dachte ich die ganze Zeit, okay, dann geht's jetzt halt nicht. Also warum soll ich mir ein Buch reinquälen? In meiner Freizeit zu meinem Vergnügen, dass ich jetzt nicht aus beruflichen Gründen lesen muss, wenn ich dabei überhaupt keine Entspannung verspüre und wenn ich mich eigentlich mit den Emotionen, die dieses Buch oder dieser Film oder so auslöst, gerade überhaupt nicht auseinandersetzen kann, wenn das alles too much ist. Ich will mich eigentlich nur so ein bisschen betäuben Und dann damit komme ich jetzt gerade besser klar. Aber jetzt, wo mir irgendwie doch wieder bewusst wird, dass dieser Zustand endet, habe ich auch keine Schuldgefühle mehr deswegen. Und ich glaube, meinen Kindern ist eh scheißegal, womit ich meine Freizeit verbringe. Ich glaube, der Zug ist abgefahren, dass die da sich von in irgendeiner Form beeindrucken lassen, ob ich ein Buch lese oder in mein Handy gucke.
Ja, verstehe, was du meinst. Frage ich mich auch, wie das eigentlich ist.
Aber ich habe das Gefühl, dass du, während du arbeitest, du liest trotzdem weiter, du bist irgendwie, also wie gesagt, deine geistige Verwahrlosung ist nicht ganz so heftig wie meine während so einem krassen Schreibprojekt, oder?
Ja, also ich würde es jedenfalls nicht so nennen, aber ich glaube, dass auch tatsächlich, also für mich hat Lesen, also für mich hat Lesen von vornherein eigentlich definitiv den Charakter von, also erfüllt bei mir das Bedürfnis nach Weltflucht und nach Rückzug und so weiter. Und das habe ich irgendwann mal für mich akzeptiert und ich habe bisher das Glück gehabt, dass mir das noch nie verwehrt geblieben ist. Also dass ich immer was gefunden habe, was diese Funktion erfüllt, auch in so ganz extremen Schreibphasen und so weiter. Ich bin dann zum Teil aber auch nicht besonders anspruchsvoll, beziehungsweise ich habe auch extrem genaue Vorstellungen davon, was ich gerne lese und Sachen, auf die ich mich dann immer verlassen kann. Mhm. Insofern, ich bilde mir da aber jetzt, es ist für mich dann schon so ein Sweet Spot, wenn ich was finde, was mir irgendwie Weltflucht und Rückzug ermöglicht und wo ich zugleich das Gefühl habe, okay, und das ist natürlich auch so ein bisschen seltsam oder toxisch vielleicht, dass ich denke, aber es ist immer noch so, dass du auch was davon lernst und das bringt dir auch was. Also das bin ich dann schon irgendwie ganz froh, wenn ich sowas finde. Aber ach, weiß ich nicht, zu anspruchs, ja, keine Ahnung. Ich meine, ich lese dann halt peu à peu alle 25 Romane von Anita Bruckner, weil es mir halt irgendwie einmal angefangen hat zu gefallen und ich kann mich dann auch darauf einstellen, daraus immer das zu holen, was ich irgendwie möchte, während es mich zum Beispiel, das ist bei mir halt so, mich zieht's halt total runter, wenn ich so wenn ich zum Beispiel Handyspiele mache oder so. Ich meine nicht, dass ich das auch mal zulassen und genießen würde, mich komplett runterziehen zu lassen. Aber ich bin halt dann immer, ja, ich weiß auch nicht, irgendwie kickt dann halt doch so ein Selbsterhaltungstrieb an manchen Stellen. Und ich merke dann, ah, okay, hier gerätst du jetzt in was rein, was dir letztendlich im Moment auch im Hinblick auf die Arbeit nicht gut tut. Also ich krieg dann selbst in dem Verwahrlosungszustand kickt irgendwie so ein Selbsterhaltungstrieb und bei dir ist es ja genauso. Du machst ja trotzdem dann was dich in dem Moment einfach abschaltet und was dir in dem Moment gefällt und du, ich, für mich hat wirklich das, ich habe ja auch eine Zeit lang irgendwie irgendwelche Bubble-Shooter und so weiter gespielt, aber ich merke halt, es hat für mich dann den Charakter von nicht geduscht sein oder so und danach kann ich irgendwie gar nichts mehr machen und nur mit dem Unterschied, dass man halt immer noch mal duschen kann, aber man kann halt nicht die 3 Stunden ungeschehen machen, die man irgendwie Sachen zusammengefügt hat
auf seinem Handybildschirm. Aber wie verwahrlost du denn dann? Also hörst du dann, also rasierst du dich nicht mehr oder trägst du nur noch Jogginghose oder was?
Wie
äußert sich deine Verwahrlosung? Ja,
also ich glaube, ich bin durchaus wirklich, also ich ziehe mir oft erst eine sogenannte Draußenhose an, wenn meine Tochter in der Mittagspause aus der Schule kommt, um zu Hause Mittag zu essen, weil ich irgendwie merke, dass sie das auch irritiert, wenn sie halt sieht, dass ich immer noch im Schlafanzug bin. Aber wenn ich alleine leben würde, würde ich das zum Beispiel nur machen, also wenn ich abends um 20 Uhr rausgehen würde, würde ich mir um 19.40 Uhr eine Hose anziehen und so. Also das ist mir wirklich völlig egal. Ich bin da, was so an der Oberfläche ja, ich habe zu dem einen DHL-Boten habe ich ein gutes Verhältnis und manche andere DHL-Boten, es tut mir dann leid, wenn jemand anders auf der Tour ist, weil die Blicke sind da manchmal schon so ein bisschen mitleidig, habe ich das Gefühl, wenn da halt so ein Typ in T-Shirt mit, ich habe vorhin gesagt, es wäre Zahnpasta, in Wahrheit war es natürlich Vanillesoße wahrscheinlich, die ich heute Morgen aus dem Tetrapack vorm Kühlschrank
geschoben hast.
Ich weiß nicht, was es war. Aber was ich total interessant finde und was mich beschäftigt, ist, dass wir beide jetzt halt auch so über diese, also du hast über diese intensive Phase der Überarbeitung oder beziehungsweise der Ergänzung und des Lektorats und so weiter gesprochen. Und ich habe ja auch davon als so einen dynamischen Prozess gesprochen. Und ich merke halt, dass ich irgendwie so psychologisch total auf den Hund komme und runterkomme und zerrüttet werde und mich auch unachtsam behandle selber und verhalte, weil ich nämlich irgendwie so, je weiter dieser Schreibprozess fortschreitet, desto mehr fange ich an, ihn wirklich für das Wichtigste auf der Welt zu halten. Und irgendwie frage ich mich, ob das nicht auch, das führt dann zu so Verhaltensweisen, die irgendwie, die ich auch als Anzeichen von Verwahrlosung empfinde. Also ich bin dann zum Beispiel nicht mehr richtig ansprechbar für meine Familie. Ich bin teilweise echt unfreundlich. Ich bin irgendwie wirklich sehr abgewandt. Und dann entsteht auch so eine, also das hier so zum Thema sittliche Verwahrlosung, dann entsteht irgendwie auch so eine totale Egozentrik. Also dass ich dann halt wirklich so denke, hä, warum bildet meine Familie nicht jeden Morgen ein Spalier, wenn ich aufstehe und macht irgendwie die Welle und sagt, oh, der Herr Autor ist da, Vater schreibt, er begibt sich an den Schreibtisch, es ist so schön, es ist so wichtig, es ist so toll. Sondern warum räumen trotzdem alle den Geschirrspüler nicht aus und whatever? Verstehst du? Also es entsteht so eine, ich empfinde diese, also ich, bei mir findet eine wachsende dynamische Egozentrik statt und ich finde das irgendwie sittlich verwahrlosend, muss ich sagen. Ich finde es nicht okay. Ich habe auch wirklich richtig im Nachhinein, würde ich sagen, ich habe auch richtig so Streit angefangen jetzt gegen Ende. Ich hatte eine sehr intensive Doppelschreibphase, weil ich aufgrund von logistischen Verwicklungen Anfang Ende 2021, Anfang 2022 und dann aufgrund der Programmplanung des Verlages eigentlich zwei Rowohlt-Manuskripte unmittelbar nacheinander abgegeben habe und jetzt auch unmittelbar nacheinander bearbeite. Und als ich in der Endphase des zweiten war, des siebten Danowski-Krimis, da habe ich auch wirklich, würde ich sagen, zu Hause angefangen, so Streit anzufangen, weißt du, so einfach um mich zu spüren.
Als Ventil quasi.
Ja, aber auch um mich, im Nachhinein würde ich sagen, in dem Moment hätte ich gesagt, ja, als Ventil und warum haben denn nicht alle mehr Verständnis und warum sehen denn nicht alle und so weiter und so fort. Jetzt würde ich sagen, einfach irgendwie auch so, ja, um mich selbst zu spüren und auch um mich wichtig zu machen. Und so ein bisschen frage ich mich, wie komme ich da eigentlich darauf, weißt du? Also wie komme ich darauf, dass jetzt das Schreiben des siebten Romans einer Mitlister Krimi-Reihe irgendwie wichtiger ist, als in die 9. Klasse zu gehen und da 8 Stunden am Tag rumzusitzen oder als Medizinjournalistin an einem Podcast und an Artikeln zu arbeiten. Also warum nehme ich mir heraus, dass ich irgendwie in einer Extremsituation bin und Recht darauf habe, mich irgendwie aufzuführen? Ich frage dich.
Kann ich dir nicht beantworten. Ich war ja in dieser Zeit auch schon im Urlaub und mit mir hast du dich ja zum Glück nicht gestritten. Jedenfalls habe ich nichts davon mitbekommen. Weiß nicht, kann ich dir nicht sagen, aber also.
Ja, aber hast du das nicht, dass du immer so ein bisschen dann so denkst, warum merken die anderen nicht, was ich hier Unmenschliches gerade leiste und also ein bisschen überzeichnet jetzt und dass man irgendwie so das Gefühl, dann am Ende doch, ich meine, das, wogegen ich eigentlich hier immer wieder rede in unserem, wie du es sagen würdest, Laber-Podcast, nämlich, dass man das alles so wichtig nimmt und überhöht, irgendwie ich tue das dann halt doch auch so in dieser
Naja, aber
extremen Phase.
Wenn man es jetzt gar nicht wichtig nimmt, es geht ja auch nicht. Ich meine, dafür ist es zu anstrengend. Wenn wir es nicht auch ein bisschen überhöhen und wichtig nehmen würden, dann und auch nicht ein bisschen einfordern würden, dass andere das auch sehen, dann wäre es ja noch komplizierter, den Kram immer aus sich rauszudonnern. Es ist ja auch anstrengend. Meine Situation ist natürlich insofern anders, als dass meine Kinder nur jede zweite Woche hier sind. Und ich immer eine Woche habe, in der ich hier auf niemanden Rücksicht nehmen muss und das deswegen quasi hier auch kein Publikum wäre für meine Streitlust beziehungsweise mein Bedürfnis nach, seht ihr nicht, was ich hier schufte und was ich hier arbeite. Ach, ich glaube, ich werde dann eher, also ich richte das eher nach innen und ich werde dann halt verzagt. Also ich werde dann eher ja. so destruktiv nach innen, was glaube ich auch nicht besser ist. Also ich meine, da leiden dann zwar andere nicht ganz so krass drunter, aber
ja.
Ich werde dann einfach stumm und niedergeschlagen und bedürftig. Also bedürftig nach irgendwie Zuwendung und Zuneigung und so, aber ich fange deswegen glaube ich keinen Streit an.
Was auch finde ich, ja, gut, ich will das Wort jetzt nicht überhöhen, aber ich finde es ganz interessant, dass hier in diesem Duden von 1981 wirklich eine ganz andere Zeit irgendwie. Petra Kelly war kurz davor, die Grünen zu gründen. Bismarck hatte gerade das Reich geeint.
Es gab noch Gammler.
Es gab noch Gammler und Landstreicher.
Ja. Ja.
Und irgendwie, also dass hier einfach da so viel die Rede von Achtsamkeit ist und das Verwahrlosen, also es ist sich unachtsam gegenüber einer Sache oder einem Menschen und sei es sich selbst zu verhalten. Und irgendwie frage ich mich schon, ist es wirklich so, dass diese Tätigkeit, das ist jetzt, wir entfernen uns vom eigentlichen Thema, ich finde es trotzdem interessant, ist es wirklich so, dass diese Tätigkeit so anstrengend ist oder machen wir sie uns so anstrengend, dass man dann eben auch am Ende es ohne mittlere oder große Verwahrlosung nicht anders hinkriegt? Also findet hier nicht in Wahrheit, also machen wir es vielleicht einfach und ja. Mit wir meine ich nicht nur wir beide, sondern vielleicht sehr viele, die auf diese Art und Weise schreiben, immer so ein bisschen am Rande des Selbstdestruktiven.
Ja,
machen wir es uns auf eine Art...
Ja,
machen wir es uns schwer, obwohl es, also ist es wirklich so, ja, es ist anstrengend, aber könnte man sich es nicht irgendwie leichter machen?
Also ich glaube, der Grad zu Hashtag Writers Life, so einem Verwahrlosungs-Lifestyle,
ja,
also wo man
ja.
das auch so ein bisschen vor sich her trägt,
ja.
wie schwierig, anstrengend und fordernd das ist und dass man deswegen keine Zeit mehr hat, freundlich
das
zu
stimmt.
seiner Familie zu sein, zu duschen oder mal ein gutes Buch zu lesen. Der ist natürlich super schmal. Und es gibt ja auch Autoren, und in dem Fall stimmt einfach Autoren, die das ja zelebrieren. Also, wo das dann Teil der Autorenpersona wird, diese Verwahrlosung und dieses irgendwie sich überhaupt nicht mehr scheren um sein äußeres Erscheinungsbild oder auch die innere Verwahrlosung.
Ja.
Und da wird es
so
ja auch sehr.
Frank-Schätzing-Typen. Die dann so sich so Muskeln wachsen lassen und nur noch in Unterhose sich fotografieren lassen.
Ja, keine Ahnung, Michelle Wellbeck oder halt Leute, die halt auf jedem Foto immer nur mit Kippe zu sehen sind und so. Also
ja.
wo das dann halt so nach außen getragen wird. Das machen wir ja jetzt nun nicht.
Umgekehrt gibt es halt Jean ja. Simenon, der gesagt hat, ich pfeife beim Schreiben.
Ja gut, aber also ich meine schon.
Aber das ist meine.
Simenon irgendwie zwei Bücher im Jahr pro Buch, zwei Wochen schreiben, den Rest pfeifend auf dem Sofa liegen. Ach nee, Quatsch, beim Schreiben pfeift er. Ja, gibt's auch, aber also ich meine, das sind wir halt nicht offensichtlich.
Also ich möchte es gerne sein, ehrlich gesagt. Also natürlich kann man.
Jeder von uns möchte Georges Simenon sein, ist doch klar.
Naja, ich möchte. Ich möchte kein Franzose sein. Wobei doch. Doch.
Doch, natürlich.
Ja, natürlich, stimmt. Weißt du, ja, aber.
Außerdem habe ich schon durchaus mitbekommen, dass du beim Schreiben pfeifst.
Ist es so? Ich glaube, das ist meine, das sind meine Bronche. Ich rassle beim Schreiben.
Nein, manchmal, wenn du so sehr drin bist und Kopfhörer auf hast und dich selber nicht hörst gerade Vergnügen hast an der Arbeit, dann machst du so leichte Pfeifgeräusche. Mhm.
Ja, also ich will jetzt auch nicht irgendwie so tun, als müsste man nur seinen Habitus verändern und dann plötzlich würde einem alles leicht fallen und so weiter. Aber ja, ich habe mich zum Beispiel, also ich muss sagen, ich habe mich tatsächlich so ein bisschen erschrocken dieses Jahr und ich, also das hört sich jetzt so an, als wäre ich hier die ganze Zeit als Haustyrann durch die Gegend gefegt und hätte die Leute zusammengefaltet. So ist es überhaupt nicht. Es ist eher auch tatsächlich so ein bisschen in der Nähe deiner Verzagtheit, also dass ich eher so das Gefühl hatte, alle müssten mich doch mehr trösten und müssten noch irgendwie lieber zu mir sein und so weiter. Ich habe aber schon auch so gemerkt, so möchte ich mich eigentlich gar nicht mehr unbedingt, also ich möchte nicht, dass dieses Gefühl immer stärker wird über so einen Schreibprozess. Mhm. Ich möchte das eigentlich irgendwie so ein bisschen besser regulieren können. Und was bei mir auch ein ganz schlimmes Zeichen so eine Art Ausprägung von, in Anführungszeichen, Verwahrlosung ist, mir fällt zum Beispiel, also ich kann mich eigentlich um nichts anderes dann mehr kümmern, ab so einem gewissen Punkt. Also irgendwelche Unterlagen ablegen oder irgendwas aufräumen oder also gerade so Selbstverwaltung kann ich eigentlich nicht während der letzten Monate eines Schreibprozesses machen, was total bescheuert ist, weil in dem Moment, wo dann irgendwas fertig und abgegeben ist,
dieser Stapel auf dich.
Genau, wartet. Dann sagen alle, oh ja, toll, oh, feier doch mal jetzt ein bisschen und genieß doch mal und wie schön und was machst du denn jetzt? Ja, ich mache jetzt 48 Fensterbriefumschläge auf und guck, was da so los ist. Das finde ich total furchtbar. Ich hasse das.
Aber wie kannst du das dann die ganze Zeit so verdrängen? Weil das kann ich nicht. Ich muss immer on top of Selbstverwaltung bleiben, weil das ein Thema ist, das mir solche Ängste macht und ich dann einfach wirklich nachts nicht schlafe wegen diesen Fensterumschlägen.
Ja.
Wenn ich das nicht einfach direkt erledige, wenn ich nicht direkt die Rechnung schreibe, wenn ich nicht direkt den Steuerkram mache, dann das ist wirklich wie in so Treibsand versinken. Ich muss die ganze Zeit strampeln, weil sonst kriege ich einfach so Angstzustände und ich könnte das gar nicht mal für 2-3 Monate nicht machen, weil ich, wie gesagt, dann schlafe ich nachts nicht. Dann habe ich das Gefühl, ich ertrinke.
Ja, ist interessant. Also bei mir ist tatsächlich die Medizin gegen diese Angstgefühle und gegen dieses Hilflosigkeits-, Kontrollverlustgefühl und so weiter, was ich durchaus auch habe. Aber die Medizin dagegen ist an dem Tag dann erfolgreich, in Anführungszeichen, zumindest von der Menge her, geschrieben zu haben. Das ist für mich das gibt mir so einen Kick, dass mir dann wirklich zeitweise alles egal wird. Also das ist wirklich so, das bricht dann auch irgendwann über mich ein, aber in dem Moment kann ich das wirklich super verdrängen. Und das ist wirklich wie so ein, also ja, es ist, ich bin wirklich stoned und nehme das dann nicht so wahr. Und das finde ich ganz interessant, also jetzt so für mich, ist ja hier auch meine Therapie, dass ich in dem Moment auch irgendwie denke, und ich habe das auch verdient. Ich habe das jetzt auch verdient, dass ich mich da nicht drum kümmere. Und ich muss mich da jetzt auch nicht drum kümmern, denn ich mache gerade das Wichtigste, was ein Mensch auf der Welt tun kann, nämlich ich beschreibe, wie Adam Danowski ein Käsebrot isst und niemand kann mich dabei aufhalten.
Nicht mal das Finanzamt.
Niemand. Gar nichts.
Ja, ich könnte mich, glaube ich, einfach nicht so sehr darauf fokussieren, beziehungsweise ich nutze diese Selbstverwaltungsdinge, die ja, wenn sie erledigt sind, auch einem so ein kleines Glücksgefühl machen. Also wenn man es geschafft hat, sich wie ein erwachsener Mensch zu verhalten und diese Dinge einfach zu erledigen, fühlt man sich ja hinterher auch irgendwie auf so eine komplett kranke Art und Weise ganz gut.
Ja, schrecklich, furchtbar. Und als wenn man seinen Pass vorgezeigt hat und nicht irgendwie... Und es gab einfach nur ein grummeliges Zuklappen und er wurde zurückgeschoben, weil man ist einfach ein leicht identifizierbarer deutscher Staatsbürger, der seinen Pass verlängert hat. Ich habe dann auch mal so ein ganz unangenehmes Gefühl, wirklich so richtig so ein, ja, alles ja, richtig gemacht. Ja, das
habe ich gut gemacht.
Habe genau, ich gut gemacht.
Schlimm. Naja, gut, aber an Tagen, wo es bei mir mit dem Schreiben, also wo ich schon weiß, ich werde dieses Gefühl heute nicht herstellen können mit dem erfolgreich geschrieben haben, ist das eine gute Möglichkeit, um wenigstens so einen Hauch von Glücksgefühl zu produzieren. Nämlich, hey, aber dafür wenigstens okay, hast du diesen Brief aufgemacht, wenigstens hast du dieses Formular ausgefüllt, wenigstens hast du diese Rechnung gestellt, wenigstens hast du deine Reisekostenabrechnung gemacht. Solche Sachen.
Spannend, okay.
Wenigstens hast du die ganzen Briefe, die hier rumfliegen, auf den Ablagestapel geräumt und so.
Ja, das ist interessant, weil bei mir ist es wirklich, das ist interessant, diese Philosophie des wenigstens ist bei mir auch ganz, 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 ganz stark. Aber bei mir ist es halt immer wenigstens hast du geschrieben, weil es mir halt wirklich am Ende, ich kann immer einen Absatz schreiben, aber ich kann nicht immer ein Überweisungsfenster ausfüllen.
Es ja gut, ich glaube, bei mir ist einfach umgekehrt. Ich kann immer einen Fensterbrief öffnen und die Dinge tun, die darin zu tun sind. Aber ich kann nicht immer einen Absatz schreiben. Schlimm, oder? Warum ist es? Stell mal vor, du beschäftigst dich einfach hauptberuflich mit Fensterbriefen. Ob man dann einfach sehr viele Glücksgefühle hat, weil man das alles so im Griff hat? I don't know.
Ja, ich weiß es auch nicht genau. Also ich würde tatsächlich sagen, dass in meiner Erfahrung in den letztendlich ja vielleicht knapp 10 Jahren, in denen ich im Journalistenberuf in Redaktionen gearbeitet habe, das tatsächlich auch genau die Entwicklung war, dass du also da eigentlich angefangen hast, dich mit Inhalten, Texten und Ideen und Themen und Personen zu befassen. Und im Laufe der Zeit musste man sich im übertragenen Sinne immer mehr mit Fensterbriefen beschäftigen. Und ich glaube einfach, die meisten Berufe bestehen daraus, sich halt mit Fensterbriefen, also mit Budgets, mit Planung, mit Prognosen zu beschäftigen. Und ich frage mich dann halt immer, also wie viel von dieser Überhöhung, warum brauchen wir dann diese Überhöhung, um unsere Arbeit machen zu können? Aber vielleicht ist es auch gar nicht so, weil du hast es ja vorhin auch aus der ProgrammiererInnen-Szene sozusagen gesagt. Und ich meine, ich kenne zum Beispiel auch durchaus RechtsanwältInnen, die halt so arbeiten und so ihre irgendwie ihre ihren Schriftverkehr erledigen und alles immer auf den letzten Drücker und mit immer am Rande des Nervenzusammenbruchs und so. Vielleicht ist es gar nicht unbedingt nur ein Merkmal kreativer Berufe.
Nur da, Beruf.
Genau, da wird es halt gerne so, als wie du schon gesagt hast, zum Teil der Ästhetik Hashtag Writers Life gemacht.
Ja, aber vielleicht ist es doch dann ganz gut, also wenn man es schon nicht ändern kann, wenn es halt einfach auch ein bisschen Persönlichkeitsstruktur ist, dann doch wenigstens irgendwie einen coolen Lifestyle-Move draus machen.
Ja, das stimmt.
Wenigstens das.
Ja, vielleicht ist es wirklich so. Also
ich meine, es wird ja nicht von ungefähr kommen, dass halt dieses Klischee vom irgendwie Schriftsteller, der halt irgendwie mit seiner Schreibmaschine umgeben von irgendwelchen Stapeln und irgendwie in einem vollen Aschenbecher und einem Glas Whisky auf dem Schreibtisch, das wird ja schon irgendwo herkommen.
Ja, das stimmt.
Und dann können wir ja immer noch entscheiden, wie sehr wir uns dem annähern wollen oder wie sehr wir dagegen anstrampeln, nicht so zu sein. Also ich für meinen Teil kann schon mal sagen, dass ich mir nicht werde leisten können, die Verwahrlosung zum Teil meiner Autorenpersönlichkeit zu machen.
Schade.
Ich kenne aber auch ehrlich gesagt wäre vielleicht auch mal was Neues. Ich kenne ehrlich gesagt keine Frau keine Autorin, bei der das so funktioniert, wie es bei Männern funktioniert, die immer zauseliger werden und immer bärtiger und immer runzliger und immer zigarettiger und so.
Ich glaube aber tatsächlich, dass diese Generation von Autoren die letzte ist, die das noch, der dieser Weg noch offen steht. Und
ich weiß nicht.
Ja.
Ich weiß nicht.
Ja, es gibt sicherlich irgendwie so ein, gibt noch so Nachklapper. Aber ja, also ich überlege jetzt, ich bin ja wieder jetzt am Anfang von einem nächsten Projekt und ich merke jetzt schon wieder, tatsächlich frage ich mich auf der Grundlage auch unseres Themas und weil ich darüber nachgedacht habe, was passiert dann eigentlich und warum Wie steht das hier nochmal? Da war so eine, oh, ich habe jetzt die Seite verschlagen, jetzt bin ich bei Vestibül und Vestfach. Was habe ich was ganz anderes alles? Also hier war irgendwie in einen Zustand irgendwie, ja, also warum gerate ich in so Zustände und was ist da eigentlich, also wie kann ich das vielleicht jetzt sogar schon, wie kann ich das jetzt vielleicht sogar schon einen Zustand zunehmenden Verfalls? Also ich sehe das jetzt schon wieder, ich sehe das jetzt schon wieder kommen. Also ich sehe das eigentlich jetzt schon wieder kommen, dass ich irgendwie, es fängt alles relativ kontrolliert an oder beziehungsweise alles relativ geordnet und dann irgendwann gerät es halt wieder in so einen Zustand des Verfalls. Und ich frage mich eigentlich, was ich jetzt schon tun kann, um das irgendwie zu vermeiden. Und ich komme irgendwie nicht drauf. Also, ich weiß es auch nicht. Ich habe jetzt schon so angefangen für das nächste Projekt, mir wirklich so genau aufzuschreiben, was eigentlich alles sowieso noch zu tun ist und im besten Fall auch, was zu tun ist, bevor ich anfange zu schreiben. Bei mir gerät nämlich dann auch alles in Chaos und Verfall, weil ich dann halt beim Schreiben merke, was eigentlich, jetzt abgesehen von dem, was sonst liegen bleibt, beim Schreiben noch alles zu tun wäre an Recherchen, an Überlegungen, an Figurenplanung und so weiter. Und dann entsteht auch noch mal so ein ja, eben wirklich so ein, noch mal so ein Chaos, was unter Umständen gar nicht mehr kreativ, sondern wirklich nur Anzeichen von Verfall und Entropie ist. Aber ich merke auch, nee, wahrscheinlich muss ich diese Dynamik jedes Mal aufs Neue erleben. Aber es wird nicht einfacher und nicht angenehmer. Ich empfinde es als zunehmend belastend und bin eher ratlos.
Gibt es denn irgendwas an so Verfallsprozessen, die du als lustvoll empfindest? Also lustvolle Verwahrlosung oder gar nichts daran?
Naja, also was ich wirklich gerne mag, ist so dieses wirklich mehr oder weniger beiläufige, wo man von außen sagen würde, okay, dieser Mensch hat sich, er hat sich aufgegeben. Aber wenn zum Beispiel morgens alle zur Schule gehen oder bei der Arbeit sind und ich könnte oder müsste eigentlich den Frühstückstisch abräumen und sitze da irgendwie in Boxershorts und zwischen den Krümeln. Und dann denke ich, ach, weißt du was, und klappe irgendwie meinen Laptop auf und schreibe dann da was und habe weder meine Notizen, noch habe ich irgendwas aufgeräumt, noch bin ich geduscht. Und dann wird es irgendwie 12:30 Uhr und ich denke, oh, jetzt müsste ich langsam eigentlich mal Mittagessen machen. Und hier steht noch das Frühstück und ich bin in Unterhosen. Aber dann, das empfinde ich als, also es würde von außen eigentlich so dem Stichwort Verwahrlosung entsprechen, aber das empfinde ich als freudvoll, ja,
Weil du dabei
absolut.
produktiv gewesen bist.
Weil ich das Gefühl habe, das ist das Gegenteil von Überhöhung, weil ich einfach so gedacht habe, na, ich kann doch jetzt auch einfach kurz so ein bisschen vor mich hinschreiben. Und weil ich dann so das Gefühl habe, ach guck mal, du hast jetzt einfach hier einen Vormittag lang geschrieben und hast es gar nicht so, hast es irgendwie, es ist nicht so ein existenzielles Thema für dich geworden. Du hast was geschafft, aber es geht mir mehr noch sogar darum, dass ich so ein bisschen so eine schöne, offenbar auch so eine innere Distanz. Also einmal war es so Begeisterung, weil ich wollte gleich loslegen, aber es war jetzt auch so, dass ich nicht so gedacht habe, na, jetzt muss da auch erstmal hier alles schön hin und da macht man sich noch eine Tasse Tee. Ach, jetzt habe ich meinen Tee vergessen, ich mache mir noch eine Tasse Tee. Und oh ja, habe ich eigentlich, guck mal hier und wo war ich nochmal in dem Notizbuch und leg mal das am besten direkt daneben und dann mache ich mir das Fenster auf mit den Recherchenotizen. Nee, einfach nur so, pff, egal. Ich, so
So
richtig so dieses,
beiläufig.
ja, genau, und so dieses Gefühl, wenn man so mit dem Laptop das Geschirr wegschiebt und auf der anderen Seite des Tisches fällt vielleicht auch was runter, Haferflockenpackung oder so, aber es ist dann egal in dem Moment. Das empfinde ich als total schön.
Okay,
Aber es wäre
ja,
mir extrem peinlich und
verstehe
das
ich.
ist halt auch schon passiert. Oh, Papa, wir haben Ausfall und dann stehen plötzlich drei 15-jährige Mädchen um 11:30 Uhr vor mir und diesem Tisch und diesen Boxershorts und diesem Laptop und dann denke ich irgendwie so, mein Gott, was mache ich hier eigentlich?
Ja, okay, verstehe. Aber dann hast du immerhin trotzdem ja was geschrieben. Wenigstens das.
Ja, total,
Weißt
absolut,
du?
absolut. Und jetzt könnte man natürlich sagen, ja, und dann ist es ja so, guck mal, der Mann hat ja dann schon was gemacht und jetzt hat er ja eigentlich auch so eine Gratification und so. Und jetzt könnte er ja, wenn er dann Mittagessen gemacht hat, sich hinsetzen und die Fensterumschläge aufmachen, die aus dem Briefkasten gekommen sind, weil er hat ja nun schon was anderes Gutes gemacht und er hat ja seinen Selbstwert und seinen Wert als Bürger schon irgendwie bewiesen. Jetzt muss er doch eigentlich Kapazitäten haben, um sich dem anderen zu widmen. Aber da ist es dann bei mir so eher so selbstdestruktiv, dass ich dann denke, nee. Leute,
jetzt erstmal hinlegen.
Ich bin ja nun schon, ich habe ja nun schon was gemacht heute und ganz ehrlich, das habe ich mir jetzt wirklich verdient, dass ich hier auf dieses Anschreiben vom Landkreis Bad Segeberg, wo ich 66 statt 60 gefahren bin, da muss ich nicht drauf antworten heute. Da zahle ich lieber in 2 Wochen die 80 Euro Mahn- und Bearbeitungsgebühr. Also es geht mich gar nichts an.
Ja. Auf eine Art bewundere ich dich dafür, dass du das kannst. Ich kann das dann leider nicht.
Ja, aber es löst ja, außer das, was geschrieben ist, auch keine Probleme.
Ja, gut.
Aber gut,
auch wieder wahr. Aber dein Alltag ist dann vielleicht weniger, ist dann weniger angstgetrieben. Jeder Fensterumschlag macht mir so viel Angst, dass ich mich dieser Angst sofort stellen muss. Sonst wird sie übermächtig. Naja, bei mir ist am ehesten wirklich lustvoll die kontrollierte zeitlich begrenzte Verwahrlosung. Das mag ich schon auch ganz gerne. Also wenn wir auf Schreibreise fahren, ja, klar, ist eine Woche lang ist alles egal. Ich muss mich um nichts kümmern.
Ja.
Ich trage bequeme Klamotten und ich esse zu viel Süßkram und Snacks und ich fange zu früh damit an, irgendwie Alkohol zu trinken. Und nach einer Woche ist es aber auch wieder vorbei. Das ist eigentlich das, was ich am lustvollsten empfinde.
Ja, das finde ich, es geht mir auch so. Es geht mir auch total so. Wobei ich dann danach immer denke, warum muss es jetzt eigentlich vorbei sein?
Ich wollte noch sagen, dass ich, ich habe ja vor, ich glaube inzwischen 2 Wochen oder so, habe ich meine Hamburg-Buchpremiere gehabt. Bei euch ist es immer so unheimlich still, die du moderiert hast im Bücherecken Niendorf. Und es hat mich ein bisschen mehr als notwendig gewesen wäre, irgendwie angefasst und auch irgendwie angerührt, dass du dir zu diesem Zweck irgendwie so ein weißes Hemd und eine Anzughose angezogen hast. Ich weiß, das hast du möglicherweise nicht für mich gemacht, sondern fürs Publikum.
Nee, ich hatte danach um 22 Uhr noch eine Schicht als Kellner.
Ich habe ein bisschen Klapsig. Eingebildet. Dass du es für mich getan hast und es hat mich irgendwie und das hat mich irgendwie total gerührt und gefreut. Fand ich richtig toll, dass du dich ein bisschen schick gemacht hast für mich. Ich war irgendwie sehr casual.
Nee, gar nicht. Du warst gar nicht, aber ich wollte dir einen schönen Hintergrund präsentieren, so wie wenn man nochmal 2 Topfpflanzen auf die Bühne schiebt, damit die rüstige Jubilarin irgendwie. Besser zur Geltung kommt. Ich habe das gemacht,
Du warst die schönste Topfpflanze auf dieser Bühne.
Es war für mich wirklich, es ist interessant, weil ich habe tatsächlich noch nie ein weißes Hemd angezogen zu irgendeiner Veranstaltung. Aber irgendwie.
Jetzt kam mir auch irgendwie special vor. Und deswegen
es war total special.
Als ich dich gesehen habe, wie du so die Treppe runtergeschritten bist in deinem weißen Hemd und deiner schwarzen.
In meinem Sonntagsstart.
Da dachte ich so, ach Mensch, ja wirklich, in deinem Sonntagsstart. Da war ich echt so ein bisschen, ach Mensch, Till. Sweet. Ja. Fand ich irgendwie gut. Hat mich sehr gefreut.
Oh, schön, wie nett, wie lieb, dass du das sagst. Ja, also ich habe da. Jetzt gar nicht so viel drüber nachgedacht, aber ich hatte für mich war das eine feierliche. Für mich war das ein sehr feierlicher Moment, weil ich tatsächlich auch noch nie irgendwas von dir moderiert habe. Und
gibt ja auch nicht so oft eine Gelegenheit dazu.
Naja, doch. Also bei deiner Buchpremiere in Berlin konnte ich ja nicht, weil meine Tochter Geburtstag hatte und deine Veranstaltung beim Erscheinen von Junge Frau sind damals ausgefallen wegen Corona oder haben gar nicht erst stattgefunden. Und irgendwie, also für mich war das was Besonderes, auch tatsächlich so vor dem Hintergrund, dass ich einfach so dachte, ja, also auch so gedacht habe, naja, wir haben so viel Zeit miteinander auch bei der Entstehung deiner Bücher und so weiter verbracht. Und dann ging der Griff zu meiner Kellnerkluft.
Ja, Nur Getränke hast du nicht gereicht. Dafür hat es dann nicht gereicht, aber das macht das nichts. Stimmt. Es war ein rundum gelungener, sehr schöner Abend, ja, den ich sehr genossen habe.
Und ich freue mich jetzt sehr auf den 26., wenn Menschen ja, im Publikum Fragen zu ihren Projekten stellen und sich von uns beantworten lassen werden.
Kein Mensch wird das machen, Till. Ich glaube das einfach nicht.
Okay. Wenn kein Mensch eine Tasse will, wer nicht will, der hat schon, sage ich mal.
Krass, okay. Na gut, das ist jetzt eine Wette zwischen uns beiden. Aber ich freue mich auch total drauf. Ob du eine Tasse gewinnen kannst? Ja. Ja, mal gucken.
Wenn ich die Wette gewinne.
Wenn du mir jetzt endlich die Grafik dafür rüberschiebst, stell dich eine Tasse extra, die du in jedem Fall gewinnst.
Soll da einfach nur 100. Folge oder 100. Folge ich war dabei, weil es das dann wirklich bei der Veranstaltung halt gibt, ja, oder?
Ja, finde ich gut. Aber mach mal so, wie du bist bei uns der Optik, du bist bei uns für die Schönheit zuständig.
Oh, das will echt einiges haben.
Die Optik.
Wow. The pressure is on.
Und deswegen würde ich das Ganze und gar dir überlassen. Ich werde es einfach nur benutzen und auf eine Tasse pappen.
Super. Ich freue mich.
Sehr schön. Ich freue mich auch. Dann, schick mal rüber.
Ja, und weiterhin fröhliches Verwahrlosen. Ich werde jetzt mir ein anderes T-Shirt anziehen und den Rest von der Vanillesoße mir hinter die Binde kippen.
Das Ohr irgendwie tupfen. Oh. Ja, probier das mal.
Mache ich.
Alles klar. Mach's gut. Schön, dich zu sehen.
Schön, dich zu sehen. Alles Gute. Bis bald.
Bis bald. Mach's gut.
Was ist das für ein Anregung? Oh mein Gott.